ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. Vor einem Jahr kam die bundesweit erste SPD-BSW-Koalition ins Amt, und zwar in Brandenburg, na klar. Wie beurteilen die Bürger und Bürgerinnen in der Mark inzwischen die Regierung? Wie beliebt sind Parteien und Politiker? Und wer ist gerade stärkste Kraft? Der Brandenburg-Trend des RBB gibt Antworten. Martin Adam fasst zusammen.
Würde Brandenburg an diesem Sonntag wählen, wäre die AfD stärkste Kraft. Das zeigt der aktuelle Brandenburg-Trend von Infratest DIMAP im Auftrag von RBB24 Brandenburg Aktuell und Antenne Brandenburg. Auf 35% kommt die Partei, ein Plus von 5,8 Prozentpunkten seit der Landtagswahl im September 2024. Die SPD hätte seitdem fast 9 Prozentpunkte verloren und fiele auf 22%. Das BSW würde sein Ergebnis fast halbieren, von 13,5 auf 7%. Die CDU würde mit 14% leicht zulegen, bei der Landtagswahl erhielt sie 12,1%. Anders als bei der letzten Wahl würden sowohl die Linke mit 9% als auch die Grünen mit 5% den Einzug in den Potsdamer Landtag schaffen. Mit der Landesregierung aus SPD und BSW zeigen sich 37% der Befragten zufrieden oder sehr zufrieden. Mit 57% ist eine deutliche Mehrheit unzufrieden oder sehr unzufrieden, wobei die Regierungsparteien einzeln sehr unterschiedlich abschneiden. Die SPD mit 33% Zufriedenheit deutlich besser als das BSW mit 18%. Nach der Zukunft der Koalition gefragt, sprechen sich 23% der Befragten dafür aus, dass das rot-lila Bündnis weitermachen soll. 20%, jeder oder jede Fünfte also, würde lieber eine neue Koalition aus SPD und CDU sehen, die allerdings Stand jetzt keine Mehrheit hätte. Die größte Gruppe, 47%, in erster Linie die Wählerinnen und Wähler der AfD, spricht sich sogar für Neuwahlen aus. Für den Brandenburg-Trend wurden Anfang Dezember repräsentativ knapp 1200 wahlberechtigte Brandenburgerinnen und Brandenburger per Telefon oder online befragt.
Die politische Stimmung im RBB Brandenburg-Trend, unser landespolitischer Reporter Martin Adam informierte. Am Sonntag findet der jährliche Fahrplanwechsel bei der Deutschen Bahn statt und auch in Berlin und Brandenburg wird es aus diesem Anlass einige Veränderungen geben. Welche das sein werden, das hat der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg heute Vormittag im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Wichtigster Punkt dabei, die Dresdner Bahn wird in Betrieb genommen. Was das bedeutet und welche Neuigkeiten es sonst noch so gibt auf den Fern- und Regionalverkehrsstrecken in der Region, RBB24-Reporterin Oda Tischewski weiß es.
Mit Tempo 200 sollen die Züge im Großraum Berlin-Dresden fahren können, ab 2029. Dafür musste auch die sogenannte Dresdner Bahn ausgebaut werden, ein 16 Kilometer langes Teilstück zwischen Berlin-Südkreuz und Blankenfelde. Vom Ausbau profitieren auch alle, die von Berlin zum BER wollen. Dass das in Zukunft schneller gehen wird, freut Berlins Verkehrssenatorin Ute Bonde.
Das Wichtigste ist, dass wir sowohl vom Hauptbahnhof als auch vom Potsdamer Platz als auch dann vom Südkreuz mit den jeweiligen zeitlichen Reduzierungen jetzt einen ganz, ganz schnellen Anschluss zum BER haben und das in einer viel dichteren Taktung. Also viermal in der Stunde, alle 15 Minuten und wir haben die Fahrzeit vom Hauptbahnhof nahezu um die Hälfte reduziert.
In Zukunft werden Flughafen-Express FEX und Regionalbahnen in 23 statt wie bisher in 39 Minuten vom Berliner Hauptbahnhof zum BER fahren. Mit der 15-Minuten-Taktung und einem Angebot fast rund um die Uhr rückt der Flughafen damit näher ans Stadtzentrum heran. Aber auch Brandenburger kommen bald leichter und schneller zum BER, so Brandenburgs Verkehrsminister Detlef Tabbert.
Der Flughafen BER liegt ja in Brandenburg und für uns ist ganz entscheidend, dass durch Dresdner Bahn die Anbindung Südbrandenburgs wesentlich verbessert wird, also die Lausitz wird besser angebunden, aber auch der Norden, Bernau und Oranienburg, mehr Komfort, schnellere Verbindungen, dichtere Taktung. Bessere Erreichbarkeit für die Mehrheit der Brandenburgerinnen und Brandenburger.
Doch wenn es an einer Stelle mehr wird, muss wie so oft an anderer gespart werden. Mit dem neuen Fahrplan fallen zum 14. Dezember einige Fahrten in Brandenburg weg, etwa auf den Linien RE13, RB43 und RB49. Kein großes Drama, sagt Christoph Heuing, VBB-Geschäftsführer. Die Streichungen betreffen nur wenige Fahrgäste.
Die Fahrten, die jetzt nicht mehr angeboten werden, das sind die, wo im Durchschnitt weniger als 10 Personen im Zug gesessen haben. Und Das sind überwiegend Fahrten, die in Tagesrandlage oder die in der Nacht gelegen haben und einfach eine ganz geringe Nachfrage.
Gerade auf diese Verbindungen aber seien Arbeitnehmer im Schichtdienst oft angewiesen. Das kritisiert die verkehrspolitische Sprecherin der CDU im Brandenburger Landtag, Nicole Walter-Mundt, heute in einem Statement anlässlich des Fahrplanwechsels. Sie fordert, dass die Streichungen im kommenden Jahr noch einmal überprüft werden sollen.
RBB24-Reporterin Oda Tischewski war das über den bevorstehenden Fahrplanwechsel beim Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg und seine Folgen. Cybermobbing, Sucht oder verbotene Inhalte. In sozialen Netzwerken gibt es vieles, was für junge Menschen gefährlich sein kann. Deshalb gilt in Australien seit heute etwas, was es so noch in keinem anderen Land der Welt gibt. Ein Social-Media-Verbot bis 16 Jahren. Sollte Deutschland auch sowas einführen? Was junge Menschen selbst dazu sagen? Unser Reporter Felix Leitmeier hat sich umgehört.
Schule aus in Berlin-Charlottenburg. Maria und Natalia, beide 15, sind auf dem Weg nach Hause. Für sie ist es normal, immer wieder zwischendurch ihre Accounts auf sozialen Medien wie TikTok, Instagram oder Snapchat zu checken. Gleichaltrigen in Australien ist das bis zu ihrem 16. Geburtstag seit heute nicht mehr erlaubt.
Einerseits finde ich das eigentlich voll gut, weil dann die Schüler bzw. die Kinder lernen, mit dem Handy umzugehen und einfach generell mehr Zeit für private Dinge wie zum Beispiel Bücher lesen oder Freizeit draußen verbringen haben. Aber andererseits, ich glaube, mir würde auch fehlen einfach, dass ich manchmal nach der Schule abschalten kann, wenn ich zum Beispiel auf TikTok gehe oder, keine Ahnung, auf Snapchat dann gucke, was meine Freunde gerade machen.
Also ich sehe das ähnlich wie Natalia und wenn ich jetzt in dieser Situation wäre, ich glaube, ich könnte mir das auch nicht vorstellen, darauf zu verzichten.
Dass das Gesetz für viele Schüler ein ziemlicher Einschnitt ist, ist wohl auch dem australischen Regierungschef Anthony Albanese klar. Er hat eine Videobotschaft aufgenommen, die an den Schulen gezeigt werden soll.
Make the most of the school holidays coming up.
Macht das Beste aus den Weihnachtsferien. Statt nur auf dem Handy herumzuscrollen, fangt eine neue Sportart an, lernt ein Instrument oder lest endlich das Buch, das schon seit einer Weile bei euch im Regal steht. Und ganz wichtig, verbringt eine gute Zeit mit euren Freunden und eurer Familie.
Grundsätzlich gut findet Anna Lührmann, Bundestagsabgeordnete bei den Grünen und Vizevorsitzende des Digitalausschusses, dass junge Menschen in Australien besser auf sozialen Medien geschützt werden. Auch in der EU müsste sich hier etwas tun. Aber anders als in Australien, sagte sie im rbb24-Inforadio.
Ein reines Verbot bringt uns da jetzt in der Art wie Australien, das macht nicht unbedingt weiter. Weil ja sonst auch, wenn die jungen Menschen dann erstmal 16 sind, dann ja, werden sie ja sozusagen dann auf einmal ins kalte Wasser geschmissen. Das halte ich nicht für richtig.
Doch bei aller Kritik und allen Problemen finden die 15-jährigen Natalia und Maria, es ist gut, wenn Politiker sich über das Thema Gedanken machen.
Ich kenne Leute, die da gemobbt werden für Sachen, die sie posten, zum Beispiel Tanzvideos oder so, dass die dann runtergemacht werden oder dass dann eine anscheinend zu dick ist oder zu dünn ist oder so.
Ich kenne das auch, wenn man in die Kommentare unter einem Video schaut, dass man da sehr viel Hate manchmal sieht. Manchmal werden die Kommentare auch gesperrt, weil es wirklich teilweise zu krass ist.
Es müsste sich etwas tun, das sehen auch sie so. Aber eine Alterskontrolle, die wollen sie dann doch den Eltern überlassen.
RBB24-Inforadio-Reporter Felix Leitmeier war das dazu, ob es auch hierzulande ein Social-Media-Verbot ab 16 geben sollte, so wie es in Australien seit heute gilt. Ein Bild der Verwüstung hat sich heute früh allen geboten, die in Borgheide leben oder durch den Ort in Potsdam-Mittelmark gefahren sind. Unbekannte Täter haben hier einen Geldautomaten in die Luft gejagt. Glassplitter flogen meterweit. RBB-Reporter Johann Friedrich Paul hat sich mal in Borgheide umgesehen und umgehört.
Für Nayobi war es eine kurze Nacht. Gegen 3:30 wurde sie unsanft geweckt. So ungefähr muss es sich angehört haben für die junge Frau aus Borgheide. Sie lebt schräg gegenüber in dem Gebäude, in dem sich der Geldautomat befunden hat.
Ich habe den ersten Knall vernommen und habe gedacht, okay, erstmal nichts mehr bei gedacht, irgendwie was groß passiert ist. Und dann, wo ich den zweiten gehört habe, wurde noch richtig mit Blitz und Explosion, dachte ich, okay, jetzt muss ich doch mal schauen. Und als ich dann gesehen habe, dass hier alles rumfliegt, dann habe ich auch die Leute, ich habe die Diebe gesehen.
Sie waren vermummt und trugen in der Dunkelheit Stirnlampen.
Also es waren auf jeden Fall mindestens 4 Leute.
Heute steht sie vor den Trümmern. Wände im Inneren des Gebäudes sind zusammengefallen. Die Fensterfront ist komplett weggerissen. Glassplitter sind in der Nacht bis weit auf den gegenüberliegenden Discounter-Parkplatz geflogen. Die Straße musste von der Feuerwehr geräumt werden. Umliegende Wohnhäuser blieben offenbar unbeschädigt. Nayobi war es, die als erste die Polizei verständigte. Über das Eintreffen sagt Polizeisprecherin Stefanie Pilz.
Vor Ort stellten unsere Kollegen dann Trümmerteile im Bereich einer Bankfiliale fest. In der Folge wurde dann der Bereich zunächst gesperrt und eine sofortige Fahndung nach den flüchtigen Tätern eingeleitet, die bislang erfolglos blieb.
Der Versicherungsmakler Thomas Kaschubbe hat sein Büro gleich neben dem gesprengten Automaten.
Die Wände sind kaputt und umgefallen, die Wände. Was soll sein? Es ist keine Person geschädigt worden. Es sind alles Sachschäden und hoffentlich ist alles vernünftig versichert, wovon wir auch ausgehen. Und außerdem die Sparkasse wird das schon richten.
Und darauf hoffen einige aus Borkheide, denn der Geldautomat ist die einzige Möglichkeit, im Ort Bargeld abzuheben.
Großer Schock heute früh in Borkheide. Unbekannte sprengten einen Geldautomaten. Wie viel die Diebe aus dem gesprengten Geldautomaten entwenden konnten, das wurde wie üblich nicht mitgeteilt. Johann Frederik Paul berichtete.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Nadja Tenge und Silja Sodke. Gewalt, die man nicht sehen kann, die ganz ohne Schläge auskommt und dennoch gravierende Folgen für die Opfer hat. Psychischer Missbrauch. Dabei geht es häufig um Erniedrigung, Einschüchterung, Isolation und Zwangskontrolle. Eine junge Prignitzerin geht nun mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit. Sie möchte unerkannt bleiben. Ihren Namen und ihre Stimme haben wir geändert.
Es war Nachmittag. Ich war erschöpft vom Tag mit zwei kleinen Kindern. Er kam von einem Kumpel, weil er lieber dort war als zu Hause. Ich bat ihn ganz simpel um eine Dusche, dass er in der Zeit bitte auf die Kinder aufpassen soll. Dann kam, wie immer, mach's, wenn die Kinder schlafen. Dieses Gefühl, der letzte Dreck zu sein, ständig Angst und Abwertung.
Nicole will ihre Geschichte erzählen, um aufzuklären. Viele Jahre demütigt und manipuliert ihr Mann sie. Er beachtet sie tagelang nicht und bestraft sie mit Schweigen. Sie fühlt sich schuldig und minderwertig und sie glaubt alles, was er sagt.
Ich dachte, er ist der größte Held der Welt. Ich bin ohne ihn nichts wert. Ich kann ohne ihn nicht leben. Weil man sich immer an diesen Kleinigkeiten festklammert. Die Momente, wo alles gut war, wo man eine Familie war.
Nicole kann sich niemandem anvertrauen. Ihrem Mann ist es gelungen, sie von all ihren Freunden und von der Familie zu isolieren.
Auch meine Mutter und mein Vater. Er hat es geschafft, dass ich den Kontakt abgebrochen habe.
Damals weiß Nicole nicht, dass sie von dem Mann, den sie so sehr liebt, psychisch missbraucht wird. Er will sie beherrschen. Obwohl ihm das größtenteils gelingt, schafft sie es, sich beruflich selbstständig zu machen. Für sie ein Erfolg, für ihn bedeutet es Kontrollverlust. Er verlässt sie und die gemeinsamen Kinder. Als Folgen der seelischen Torturen leidet Nicole heute unter Angststörungen und Panikattacken. Hilfe bietet die Psychotherapie. Bei Christina Schulenburg.
Wollen Sie ein bisschen mehr erzählen?
Das Kind hat erzählt, dass Papa ihn zwingen möchte, bei ihm zu wohnen. Und dass ich böse bin. Und dass es egal ist, was ich sage.
Wir sind jetzt eigentlich erst in den letzten 10 Jahren so weit, dass in der Psychologie das wirklich mehr und mehr besprochen wird und thematisiert wird und das nicht mehr verharmlost wird als so ist halt ein Mann, so ist halt eine Frau, das ist ein typisches Machtspiel. Nein, es ist Gewalt.
In der Prignitz wurden im vergangenen Jahr fast 200 Fälle von häuslicher Gewalt gegen Frauen erfasst. Beim Großteil handelt es sich um Körperverletzung. Psychischer Missbrauch ist schwer nachzuweisen. Es gibt keine Schläge oder blaue Flecken. Doch die seelischen Verletzungen wiegen schwer, sagt Psychotherapeutin Christina Schulenburg.
Den Frauen, es passiert aber auch Männern, denen ist das dann auch nicht bewusst, dass die Sachen dann über Jahre laufen. Und das Problem ist, wenn es ganz langsam beginnt, wen hast du denn schon wieder getroffen beim Einkaufen? Na, du warst zu lange weg. Das hört sich nicht gewalttätig an. Wenn das aber an vielen Punkten immer wieder kommt, ja, was macht der Partner, dieser Mensch? Er nimmt sich zurück. Er trifft sich nicht mehr. Er beeilt sich immer mehr beim Einkaufen. Die Isolation beginnt. Und das ist genau der Punkt. Wenn die Isolation beginnt, hat der Täter die Macht gewonnen.
Nicole denkt bei ihrem schweren Weg nach der Trennung vor allem an ihre Kinder.
Ich möchte nicht, dass meine Kinder aufwachsen und denken, so funktioniert Liebe. Dass Liebe wehtut. Ich möchte, dass es mehr Sensibilität gibt. Dass Frauen und auch Männer keine Angst mehr haben müssen.
Menschen, die dringend Hilfe suchen, können sich rund um die Uhr an das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen mit der Telefonnummer 116 016 wenden oder an den Opferverein Weißer Ring.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Sie mögen es auch mal ausführlich mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge. Auch in der ARD Audiothek.